Im heiligen Jahr 2000 erfüllte sich der damals schwerkranke Johannes Paul II. Seinen Herzenswunsch und besuchte den Sinai. Bei dieser Gelegenheit sagte er: Die 10 Gebote sind keineswegs willkürlich auferlegte Pflichten eines tyrannischen Herrn. Heute und für immer sind sie allein die Zukunft der menschlichen Familie. Sie bewahren den Menschen vor der zerstörenden Macht des Egoismus, Hasses und der Verlogenheit. Sie zeigen ihm alle falschen Götter, die ihn zum Sklaven machen. Gott ausschließende Eigenliebe, Machtgier und Vergnügungssucht, die die Rechtsordnung umstürzen und unsere menschliche Würde und die unseres Nächsten erniedrigen. Im Vertrauen auf die Führung Gottes hat Mose das Volk aus dem Sklavenhaus Ägyptens herausgeführt, in die Wüste. Was nun? Mose suchte die Intimität mit Gott und findet sie offenkundig auf dem Gipfel des Berges. Der Titel der heutigen Sendung lautet »Die Berufung des Mose und seinen Auftrag für die Menschheit«. Hierzu sind wir im Gespräch mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem. Durch die Sendung begleitet sie ihre Andrea Marti. Ich möchte Dr. Karl-Heinz Fleckenstein vorstellen. Dr. Fleckenstein ist in Kronbach bei Aschaffenburg in Deutschland geboren. Dann folgte das Theologiestudium in Würzburg und München. Fachausbildung und Promotion in biblischer Theologie in Jerusalem und Rom. Er lebt seit 1981 in Israel. Mit seiner Frau Luisa führte der mehrfache Autor Pilgergruppen durch das Heilige Land. Von 2001 bis 2005 war er ebenfalls mit Luisa Gesamtkoordinator und Ausgräber für das archäologische Ausgrabungsprojekt Emmaus Nikopolis. Und so begrüße ich Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein bei Radio Gloria und wir freuen uns auf die Gedanken zum Propheten Mose.
Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Es ist eine Freude, dass wir wieder zusammenarbeiten können. Liebe Frau Marti und all ihr lieben Hörer und Hörerinnen von Radio Gloria, herzlich willkommen.
Zur Einstimmung auf die erste Frage möchte ich aus dem Buch Exodus 3,1 bis 14, im Speziellen die Berufung des Moses, was das heutige Thema ist, vorlesen. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich! Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie rettete aus der Ägypterhand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Persiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein, und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Nun, das war aus dem Exodus über die Berufung Mose. Herr Dr. Fleckenstein, was geschieht, wenn Gott niederfährt, wenn er in das Leben eines Menschen einbricht und wie es Mose wieder erfahren ist?
Ja, hätte Mose Tagebuch geführt, würde er vielleicht seine Berufungsgeschichte so niedergeschrieben haben. In Midian bin ich endlich untergetaucht, als ein steckbrieflich gesuchter Totschläger. Ich hüte die Schafe meines Schwiegervaters Jethros. Ich hänge an den Schafen, als wären es meine eigenen. Ich bin so froh und dankbar. Nach meiner Flucht aus Ägypten habe ich endlich ein neues Zuhause gefunden. In Zippora, meiner Frau, ich liebe sie. Sie hat mir einen gesunden Sohn geschenkt, Gershom. Was für ein Glück, dass ich in den Familienbetrieb einsteigen durfte. Damit habe ich eine sichere Existenz.
Und dann wird diese sichere Existenz total in Frage gestellt. Was ist das? Fragt er sich. Feuer? Flammen? Ein gewaltiges Knistern. Mose tritt näher, wird aus dem Neugierigen ein Betroffenen, aus dem kühlen Beobachter ein Gerufener. Wie sehen Sie das, Herr Dr. Fleckenstein?
Tatsächlich wird Moses bei seinem Namen gerufen. Er begreift. Hier geht es um mich. Ich melde mich zur Stelle. Herr, hier bin ich. Die Stimme fasziniert mich, lockend und schrecklich zugleich. Ich wage mich näher heran. Eine Ahnung erfasst mich. Noch näher will ich. Doch etwas hält mich zurück. Eine Kraft, die stärker ist als ich. Unwillkürlich ziehe ich meine Schuhe aus. Da ist diese Stimme wieder. Ich bin der Gott deines Vaters. Ja, wer redet da? Wer spricht so, dass es mich durch Mark und Bein geht? Barfuß stehe ich da. Der Schreck ist mir in alle Knochen gefahren. Aber noch mehr, mitten ins Herz. Mich überkommt ein Zittern. Ich hülle mich in meinen Umhang, so es erträglich wird. Wieder diese Stimme. Ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Und ich bin herniedergefahren. Tja, wer ist denn herniedergefahren? Dass ich sie errette aus der Hand der Ägypter und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführst. Ja, wer spricht denn damit zu mir? Um Gottes Willen, der sich gerade, ich mit meiner Familie, eine neue Existenz gegründet habe. Es war doch alles so gut, so ruhig, so in bester Ordnung. Ich möchte das nicht. Ich kann das auch gar nicht. Warum gerade ich? Soll ich das machen? Soll doch der machen, wer das will. Ich habe für sowas keine Zeit. Ja, wer wird denn den Familienbetrieb weiterführen? Außerdem muss ich bei meiner Frau und der Familie bleiben. Da ist genug Verpflichtung. Es muss doch jemand geben, der das besser machen kann als ich. Dazu steckt doch eine Menge Gefahren in so einem Auftrag. Das Ganze ist für mich wie ein Selbstmordkommando. In Ägypten werde ich als Mörder gesucht. Der Pharao ist der mächtigste Mann der Welt. Seine Streitwagen sind die modernsten und schlagkräftigsten Waffen. Und es ist bekannt, dass ein Israelit dort schnell ein toter Israelit ist. Da gibt es nur einen Ausweg. Ich versuche mich herauszureden. Ja, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Das ist ja ein Jahrhundertauftrag. Was soll ich ausgerechnet ich beim Pharao? Ich, ein Angehöriger des Sklavenvolkes. Ich, ein Nichts. Ich werde mit dir sein, sagt die Stimme kurz und bündig und wischt damit meine ersten Einsprüche vom Tisch. Doch damit gebe ich mich noch nicht zufrieden. Ich frage weiter nach dem Namen Gottes, obwohl er sich ja bereits vorgestellt hat als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Die Antwort ist mir ein Rätsel. Yahweh. Wie soll ich das übersetzen? Ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Oder noch verständlicher. Ich bin immer für euch da. Oder so. Ich werde da sein, wenn es drauf ankommt. Ein einziger Satz. Ein Programm. Was soll nun werden? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich aufbrechen muss. Etwas Neues wartet auf mich. Ein großes Vorhaben. Und doch habe ich Angst. Ich bin unsicher. Und doch, ich bin auch stark. So seltsam das klingt. Ich fühle mich bekleidet. Ich bin nicht allein. Nun soll ich andere mitziehen. Auch sie sollen aufbrechen. Und meine Argumente? Gott hat nur einen einzigen Satz für mich und für alle anderen bereit. Yahweh.
Herr Dr. Fleckenstein, was will diese Geschichte vom brennenden Dornbusch uns heute sagen?
Gott offenbart sich nicht abstrakt. Nicht als Weltformel, nicht als Prinzip, nicht als philosophische Erkenntnis. Gott offenbart sich, indem er uns neugierig macht, indem er Kontakt mit uns aufnimmt und uns Aufträge erteilt. Sagen wir nicht schon mal, wenn etwas Unglaubliches passiert, etwas, das uns erschrecken lässt oder in Staunen bringt, da sagen wir, das zieht einem ja die Schuhe aus. Da stehen wir nun, barfuß, unsicher. Und wisse nicht recht, wie es weitergeht. Die Gotteserfahrung, die Mose gemacht hat, zeigt, Gott ist nicht länger der Unnahbare, der unberührt über allem Menschlichen thront. Dieser Gott brennt für die Menschen. Da hält es ihn nicht mehr im Himmel. Und er macht sich bekannt. Er tritt aus der Anonymität und gibt seinen Namen preis. Und damit macht er sich anrufbar. Er gibt sich ein Stück in die Hand derer, die ihn beim Namen rufen. Gleichzeitig bleibt er der unberechenbare Gott. Das zeigt sich gerade in der Begegnung zwischen ihm und Mose. Völlig überraschend. Mitten im Alltag. Mose ist nicht etwa auf der Suche nach Gott. Er hütet Schafe. Eine ganz profane Arbeit. Er meditiert nicht über den weiten Himmel, über der Steppe. Er hat das bessere Futter für seine Herde im Kopf. Die alten Weidegründe sind abgefressen. Und hier begegnet Gott nicht einem bewussten Gottessucher, sondern Mose in seiner ganzen Einfachheit.
So kann Gott auch heute jederzeit in unser Leben treten, auch wenn wir gar nicht damit rechnen, auch wenn wir auf etwas ganz anderes aus sind. Aber hört Gott auch heute das Schreien seines Volkes? Lässt sich von ihrem Elend erweichen? Leidet er mit? Eilt er herbei, um sie aus der Unterdrückung zu befreien? Fährt er hernieder, Herr Dr. Fleckenstein?
Warten wir nicht vergeblich darauf, dass Gott endlich dazwischenfährt, wo Menschen anderen Menschen das Leben zur Hölle machen. Gibt es doch so viel unmenschliche Gewalt, so viel himmelschreiendes Unrecht auf der Erde. Und doch scheint der Himmel anscheinend verschlossen. Oder doch nicht? So wie der Dornbusch nicht vom Feuer verzehrt wird, lässt sich auch Gott nicht von seiner brennenden Mitleidenschaft verzehren. Bei aller Empfindlichkeit für die Lebensschreie der Menschen wahrt er Distanz, die zur Überwindung des Leidens nötig ist. Das gilt auch für uns. Wenn wir uns von der Not der Welt auffressen lassen, werden wir unfähig, ihr zu widerstehen und sie zu wenden. Wenn wir selber in unserem Eifer und Mitleiden uns verbrennen, können wir nicht ausrichten an den Brandherden dieser Erde. Darum beruft damals Gott Mose zum Führer der Befreiungsbewegung. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk aus Ägypten führst. Letztlich bleibt Gott selber der Befreier. Indem er Moses beauftragt, stellt er klar, von wem die Initiative ausgeht. Gott behält das Heft des Handels in der Hand. Aber es gehört zu seinem Wesen, dass er die Bereitschaft zur Kooperation mit uns Menschen sucht. Ein gerade sympathischer Wesenszug Gottes. Damit ist uns allerdings die Ausrede genommen, Gott selbst die Schuld für das Elend der Welt in die Schuhe zu schieben. Wir sind gefragt, als Mitstreiter Gottes gegen Hass und Gewalt anzugehen. Wir werden von Gott, von ihm in die Verantwortung genommen, aktiv gegen Not und Unterdrückung vorzugehen. Aber der Gott, ich will mit dir sein, der ich bin, der ich sein werde, geht uns immer voraus. Mit dieser Gewissheit dürfen wir auf den oft unsicheren Wegen durchs Leben gehen, durch Zweifel und Anfechtung, durch Trauer und Leid. Gott braucht keine perfekten Leute für sein Wirken. Er braucht uns in all unserer Unzulänglichkeit. Das genügt ihm.
Herr Dr. Fleckenstein, viele, die Gott beruft, fühlen sich nicht im Mindesten dafür geeignet. Gottes Aufträge sind für sie eine Nummer zu groß, da denkt man immer. Und wie damals für Mose, wie ordnen Sie diese Thematik ein?
Ja, deshalb wehrt sich ja auch Mose, in Gottes Auftrag zu handeln, weil er im ersten Moment nur sich selber sieht. Doch Gott traut ihm zu, die damalige Welt zu verändern. Ich will mit dir sein. Mit dieser Zusage im Gepäck macht er sich dann doch auf dem Weg zum Pharao. Auch auf unseren Wegen ist Gottes Zusage vom Mitgehen ein gutes Gepäckstück. Er lässt uns nicht im Stich. Ich will mit dir sein. Das muss nicht immer heißen, dass er uns immer den Weg frei macht, wie es uns die Banken in ihrer Werbung weismachen wollen. Aber wie damals mit Mose in der Wüste, so geht er uns auch heute voraus. Als Orientierung, als Wegweiser, als Fixpunkt, auf den wir uns immer verlassen können.
Fürs Leben einen Weg. Wir fragen, wohin die Reise geht. Komm, lass uns vertrauen, Gott kann Brücken bauen für alle Träume dieser Welt. Alle Wege sind gut, wenn wie himmlische Glut tief im Herz ein Dorn durchbrennt. Alle Ängste vergehen, wenn so leuchtend und schön tief im Herz ein Dorn durchbrennt. Es führt uns jemand an seiner Hand, durchs Land, und das Licht ist so nah, wenn in Not und Gefahr tief im Herz ein Dornbusch brennt. Gott hat einen wunderbaren Plan. Er bietet uns seine Freundschaft an. wir ihn auch fragen, er wird immer sagen, lehnt euch an meiner Liebe an. Alle Wege sind gut, wenn wie himmlische Glut tief im Herz ein Dornbusch brennt. Alle Ängste vergehen, wenn so leuchtend und schön tief im Herz ein Dornbusch brennt. Es führt uns jemand an seiner Hand, wie ein Schäfer durchs Land. Und das Licht ist so nah, wenn in Not und Gefahr tief im Herz ein Dornbusch brennt. Alle Wege sind gut, wenn wie himmlische Glut tief im Herz ein Dornbusch brennt. Alle Ängste vergehen, wenn so leuchtend und schön tief im Herz ein Dornbusch brennt. Es führt uns jemand an seiner Hand, wie ein Schäfer durchs Land. Und das Licht ist so nah, wenn in Not und Gefahr tief im Herz ein Dornbusch brennt.
Im Vertrauen auf die Führung Gottes hat Mose das Volk aus dem Sklavenhaus Ägyptens herausgeführt in die Wüste. Was nun? Mose sucht die Intimität mit Gott und findet sie offenkundig auf dem Gipfel des Berges. Und das ist der Titel der heutigen Sendung, die Berufung des Mose und seinen Auftrag für die Menschheit. Und hierzu schenkt uns Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein einige Gedanken. Herr Dr. Fleckenstein, bei seiner Theophanie kam Gott auf den Sinai herab, um Mose die 10 Gebote zu übergeben. Das Buch Exodus 24, 12 bis 18 berichtet davon, wie Mose sich Gott auf dem Berg Sinai nähert. Der Herr sprach zu Mose: Komm herauf zu mir auf den Berg und bleib hier. Ich will dir die Steintafeln übergeben, die Weisung und die Gebote, die ich aufgeschrieben habe. Du sollst das Volk darin unterweisen. Da erhob sich Mose mit seinem Diener Josua und stieg den Gottesberg hinauf. Zu den Ältesten sagte er: Bleibt hier, bis wir zu euch zurückkehren. Aaron und Hur sind ja bei euch. Wer ein Anliegen hat, wende sich an sie. Dann stieg Mose auf den Berg und die Wolke bedeckte den Berg. Die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf den Sinai herab, und die Wolke bedeckte den Berg 6 Tage lang. Am 7. Tag rief der Herr mitten aus der Wolke Mose herbei. Die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn auf dem Gipfel des Berges zeigte sich vor den Augen der Israeliten wie verzehrendes Feuer. Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg hinauf. 40 Tage und 40 Nächte blieb Mose auf dem Berg. Herr Dr. Fleckenstein, lässt sich der Berg der Gottesoffenbarung identifizieren?
Die christliche Tradition identifiziert ihn seit dem 4. Jahrhundert mit dem Berg Sinai. Er ist 2285 Meter hoch und liegt im Süden der Halbinsel Sinai. Auf seinem Gipfel befindet sich eine dem Mose und der heiligsten Dreifaltigkeit geweihte Kapelle. Sie ist errichtet auf den Ruinen einer unter Kaiser Justinian dem I. erbauten Basilika aus dem 6. Jahrhundert.
Herr Dr. Fleckenstein, man hört immer wieder im Alten und Neuen Testament über die Wolke. Welche Bedeutung hat nun die Wolke in diesem Kontext?
Die Wolke galt als Zeichen der göttlichen Präsenz. Gott leitete die Israeliten durch die Wildnis der Wüste, indem er sie in einer Wolke anführte. Auch über den Stiftszelt, später auch über Salomons Tempel, befand sich eine große Wolke. Der Herr übernahm direkt zu Beginn der Reise der Führung des Volkes, indem er in der Wolkensäule vor ihnen herzog. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen bei Tag, um sie auf den Weg zu leiten. Wie das Volk damals, möchte der Geist Gottes uns auch heute in allen Situationen unseres Lebens führen. Während das Volk Israel unten im Tal lagert, leuchtet oben auf dem Berg feurig eine Wolke wie ein Großbrand. Die Israeliten wissen, da ist der heilige Gott, der Herr, der uns aus der ägyptischen Knechtschaft befreit und hierher geführt hat. Sicherlich ist ihnen bewusst, dass der Allmächtige seine Gegenwart nicht nur auf dem Gipfel eines Berges beschränkt. Gott ist ja überall da, aber hier offenbart er sich ihnen in seiner Herrlichkeit an einem ganz besonderen Ort. Sie erleben den Allmächtigen am Sinai als furchteinflößend und zugleich verhüllt durch die Wolke. Aus einer Ehrfurcht gebietenden Distanz. Nur Mose, der Befreier des Volkes, lässt er zu sich auf den Berg heraufkommen. Vorher regelt Mose noch die Amtsgeschäfte für die Zeit seiner Abwesenheit. Dann beginnt er den Aufstieg. Ein Stück weiter begleitet ihn noch sein Assistent Josua. Den Rest des beschwerlichen Weges muss Moses allein zurücklegen. Bevor er in die Wolke der Herrlichkeit treten darf, lässt Gott ihn 6 Tage lang warten. Erst am 7., dem geheiligten Tag, ruft er ihn zu sich in die Wolke. Auf dem Gipfel redet der Herr 40 Tage lang mit Mose und lehrt ihn vieles. Die wichtigsten Gebote erhält er in Stein gemeißelt. Ich bin der Herr, dein Gott, steht ganz oben auf den Tafeln. Weiter verfügt der Allmächtige, die Israeliten sollen keine anderen Götter haben. Sie sollen Gottes Namen anrufen. Sie sollen jeden 7. Tag als Ruhetag heiligen. Sie sollen Gottes Ordnungen für das Zusammenleben in Ehe, Familie und Gesellschaft achten. Nach diesen 40 Tagen kommt Mose mit den beiden Steintafeln zurück. Als Mittler und Stellvertreter des ganzen Volkes war er zu Gottes Herrlichkeit hinaufgestiegen. Jetzt steigt er mit Gottes Wort wieder in die Niederungen des Alltags hinab und lehrt das Volk die Weisungen seines Herrn.
Herr Dr. Fleckenstein, erhält das Volk Israel auf dem Weg aus dem Land der Sklaverei in das Land der Freiheit die 10 Gebote, dies stellvertretend für die ganze Menschheit und dies, weil Freiheit ohne Lebensregeln nicht auskommt?
Unter diesem Blickwinkel gesehen sind die 10 Gebote Begegnungen mit dem lebendigen und befreienden Gott. Keine Nein-Vorschriften, sondern Ja-Zusagen und Angebote für ein Leben in Achtsamkeit und gegenseitiger Anerkennung. Denn jeder einzelne dieser Lebensweisungen setzt unsere Würde voraus, weil wir fähig sind, Leben zu gestalten und zu verantworten. Sie sind der erste Drive, der auf eine Navigationsrichtung hinzielt, dass wir Menschen in Freiheit den Geboten zuwiderhandeln und schuldig werden können, ist ein Zeichen unserer Größe. Die 10 Geboten treten gleichsam als eine Realutopie in Hoffnung und Verantwortung als Zwillingspaar auf. Warum sollte nicht auch heute über der ganzen Erdkreis, wie damals auf dem Sinai, ein großes Erzittern und Erbeben kommen, damit die Welt nicht aus den Fugen, sondern in die Fugen gerät und in die richtige Spur einrastet, in den richtigen Drift kommt und da Fahrt aufnimmt, zu Recht, zu Frieden und zum Leben selbst hin.
Sehr schön. Herzlichen Dank für Ihre Gedanken, Herr Dr. Fleckenstein. Möchten Sie ein Abschlusswort jetzt in Bezug auf die Berufung von Mose an die Zuhörerschaft richten?
Ja, gerne. Gott offenbart den Israeliten seine göttliche Gegenwart, wie schon gesagt, und seinen Schutz, indem er sie aus Ägypten durch die Wüste Sinai führt, indem er ihnen tagsüber in einer Wolkensäule und nachts in einer Feuersäule erscheint. Gott offenbart sich in einer Wolke. Er führt sein Volk, lenkt die Dinge zum Guten. Er, der den Himmel mit Wolken bedeckt, der Erde Regen bereitet, Berge, Gras hervorbringen lässt. Wenn dicke, dunkle Wolken am Horizont aufziehen, ist es immer auch eine Ankündigung eines Segens. Draußen in der Natur und in unserem persönlichen Leben. Regenwolken zum Beispiel bringen in manchen Gegenden dringend den benötigten Niederschlag. Wolken sind ein Symbol für Gottes Beziehung zu dieser Welt, auch weil sie eine Verhüllung darstellen. Gott verbirgt sich. Seine Kontrolle über der Welt ist hinter einem dicken Vorhang verborgen. Viele Menschen denken, dass Präsidenten oder Staatschefs die Welt lenken, dass sie selbst bestimmen können, wann und wo das alles erledigt wird. Er aber, Gott, der den Himmel und die Wolken bedeckt, wie es in den Psalmen heißt, hat uns daran erinnert, wer wirklich den Lauf der Dinge bestimmt. Der Auszug Israels aus Ägypten zeigt uns, wie wichtig es ist, sich im Leben und vor allem in den Übergangssituationen auf die Gegenwart Gottes zu konzentrieren. Durch die Gegenwart Gottes erfahren wir auch seine Weggemeinschaft, seinen Schutz und seine Bekleidung als Orientierung auf unserem Leben. Durch Jesus Christus hat die Gegenwart Gottes, die Wolken- und Feuersäule, ein menschliches Gesicht bekommen. Jesus ist die Ikone Gottes. Der allmächtige und immerwährende Gott offenbart sich weder im Gesicht eines starken Herrschers dieser Welt, noch in einem starken Karrieremann, der alle Leistungen vollbringt. Der Allmächtige und seine Liebe begegnet uns im Gesicht eines Kindes, wie auch im Gesicht eines Gekreuzigten. In den Gesichtern der Schwachen, der Gewaltlosen und Leidenden dieser Welt. Keine Phase unseres menschlichen Lebens, kein Untergrund der menschlichen Existenz bleibt Gott verborgen, bleibt Jesus verborgen. Jesus Christus ist die Wolke und die Feuersäule Gottes, die uns in Mitmenschen begegnet und die uns vorausgeht, voller Liebe und voller Erbarmen. Jesus ist die immerwährende Gegenwart Gottes in unserem Leben. Er ist der Emmanuel, der Gott mit uns. Und im Vertrauen auf ihn können wir mit sicherem Schritt auch einer unsicheren, erscheinenden Zukunft zuversichtlich entgegengehen.
Herr Dr. Fleckenstein, Sie haben zahlreiche spannende Bücher geschrieben und es gibt sicher eine Literatur, die zur heutigen Sendung passend wäre. Was würden Sie uns empfehlen?
Ja, da würde ich eines meiner neuen Bücher empfehlen. Berge in der Bibel, wo Himmel und Erde sich berühren. Es ist erschienen im B&B Verlag in Heiligenkreuz und sind 201 Seiten und kostet 12,90 €. Das könnte ich Ihnen also wärmstens empfehlen. Finden Sie in jeder Buchhandlung oder direkt über den Verlag.
Sehr schön. Herzlichen Dank, Herr Dr. Fleckenstein, dass Sie uns heute auf den Weg mit der Berufungsthematik von Mose und den Auftrag für die Menschheit für heute mitgenommen haben und uns schöne und anregende Gedanken geschenkt haben. Ein großes Deo Gratias und Radio Gloria wünscht Ihnen und der ganzen Familie Gottes besonderen Segen mit Schutz, viel Freude und Frieden im Herzen. Und wir freuen uns auf die nächste Sendung mit Ihnen, Herr Dr. Fleckenstein.
Ja, vielen Dank auch Ihnen und ich freue mich auch schon und ich wünsche Ihnen gottesreichsten Segen von Jerusalem in die Schweiz.
Shalom, Salam.
Shalom, Salam.
Die Berufung des Mose und seinen Auftrag für die Menschheit, das war das heutige Thema mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem. Sie können die Sendung als CD bei unserem Hördienst bestellen unter der Telefonnummer 041 720 23 23 oder schriftlich per E-Mail info@radiogloria.ch. Zum Nachhören und Herunterladen hören Sie diesen Beitrag auch unter Podcast www.radiogloria.ch. Und wenn Sie eine passende Literatur suchen, dann verweisen wir auf das Buch Berge im Land der Bibel, wo sich Himmel und Erde berühren. Dies ist erhältlich beim B&B Verlag in Heiligenkreuz mit der ISBN-Nummer 978-3-903118-39-3. So verabschiede ich mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche Ihnen und Ihren Lieben Gottes besonderen Segen. Grüezi Gott, Ihre Andrea Marti.